ARD Sounds.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu WM-Maskottchen.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Songs der deutschen Nationalmannschaft.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
Du bist gut genug.
Du bist gut genug.
Du bist gut genug.
Du bist gut genug.
Du auch.
Für ARD Audiothek.
Ja, wir sind auch gut genug. Zumindest für ARD Sounds heißt es so.
ARD Sounds, upsie.
Denn hier treffen wir uns ja jede Woche in unserem Podcast Too Many Tabs, um gemeinschaftlich unsere Tabs zu schließen, die wir ja so zahlreich in unseren Browserverläufen haben, wenn wir mal wieder nachts wach liegen und bizarre Themen recherchieren. Und heute werden auch wieder Tabs geschlossen, bis die Schwarte kracht. Oder, Caro?
Oh ja.
Caro, wir stecken gerade jetzt schon mitten in der ersten Woche WM in Mexiko, Kanada und USA. Die größte WM ever mit den meisten Teilnehmerländern und den meisten Spielen, habe ich jetzt gelernt. Ich kenne mich ja nicht so richtig aus mit Fußball.
Wie ist und bei dir? Erstmalig 3 Gastgeberländer.
Ja.
Das ist auch neu.
Und auch das erste Mal ein Gastgeberland, welches Krieg führt mit einem Teilnehmerland, nämlich die USA mit Iran. Also es ist auch eine politisch hoch angespannte Situation. Hast du schon ein Spiel gesehen?
Nee, ich muss dir auch gestehen, ich habe die Eröffnungsfeier nicht gesehen. Also wenn wir jetzt aufnehmen, Freitag, dann war gestern die erste von 3 Eröffnungsfeiern.
Ja.
Und ich meine, in der WhatsApp-Gruppe gesehen zu haben, dass du es geguckt hast.
Ich habe die verfolgt, genau, die Eröffnungsshow in Mexico City, zumindest das, was man verfolgen konnte, weil ich weiß nicht, hast du es mitbekommen, das ZDF hat nicht alles gesendet. 7 Minuten Show wurde einfach nicht gesendet, weil sie stattdessen so KI-generierte Werbespots gesendet haben.
Wirklich?
Also es ist mir auch aufgefallen, es gibt immer mehr so KI-generierte Werbespots. Und davon liefen einige, während in Mexico City Auftritte von Danny Ocean und Lila Downs einfach passiert sind und nicht gesendet wurden. Da hat das ZDF reingeschaltet.
Geschlafen haben die.
Ich habe dann erst quasi das mitbekommen, ab dem Moment, wo die Labubus da waren.
Ja,
es waren Labubus da.
Das habe ich auch, so viel habe ich mitbekommen. Die haben die Labubus nochmal ausgegraben.
Ja, die Labubus waren da. Andrea Bocelli haben sie auch nochmal ausgegraben. Und Shakira und Selma Hayek, die ja die Trophäe hier enthüllt hat.
Ist es ein problematischer Take, wenn ich sage, ich glaube, das war nicht die echte Shakira?
Ja, weil, warum glaubst du das? Will ich erstmal wissen.
Das war nicht Shakira. Also es hat jetzt nichts damit zu tun mit Menschen werden älter, Menschen verändern sich.
Frauen verändern sich im Alter. Ist es nicht die Shakira von vor 20 Jahren aus deiner Kindheit?
Nein, ich glaube, es lag an der Brille. Also sie hatte so eine Sonnenbrille an, das kenne ich von ihr auch nicht. Und irgendwas an ihrer Bewegung und an ihrer Aura, es war nicht Shak. Es war irgendwie, ich hatte so Double-Vibes. Ich tue ihr wahrscheinlich komplett Unrecht und es war einfach vielleicht nicht der allerbeste.
Ich glaube schon, dass es die echte Shakira war. Und es waren auch die echten Labubus, mit Sicherheit. Naja, jedenfalls, ich war so ein bisschen underwhelmed von der ganzen Eröffnungszeremonie. Ich habe das Gefühl, dass bei Olympia das alles immer so ein bisschen epischer ist und auch länger gezogen und irgendwie mehr passiert. Ich weiß nicht, liegt das am Budget?
Auch diese,
oder?
Am Ende dann die Flamme, die auf irgendeine Art dann nochmal
episch
lang angezündet wird. Das gibt's halt bei WM-Eröffnung nicht. Die Songs ähneln sich halt extrem.
Ja, dazu immer, auch gleich mehr
la,
mein
la,
Tabs.
La, und oh, ey, oh, ey, jedes Jahr.
Ja, also irgendwie fand ich das ein bisschen underwhelming. Ich weiß jetzt natürlich noch nicht, wie die anderen beiden Eröffnungsshows ausgesehen haben. Da wird ja wohl Katy Perry aufgetreten sein werden.
Mhm. Guck, ob sie das richtige Land ruft.
Ja, das richtige Land ruft und vielleicht nicht gerade zufälligerweise im All ist oder ein paar Nonnen aus ihrem Kloster rausklagt.
Ja.
Naja, also wir sind mitten im WM. Fieber ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Wir kriegen mit, es ist die WM. Das ist vielleicht eher so unsere Haltung dazu. Es sind ja auch viele nicht so erfreuliche Nachrichten, die jetzt mit WM und so weiter gerade in Verbindung stehen.
Jetzt schon bevor es losgeht, gibt es irgendwie die ersten Meldungen, dass einzelne Beteiligte Probleme haben bei der Einreise in die USA. Zum Beispiel hast du wahrscheinlich mitbekommen mit dem Schiedsrichter Omar Attan aus Somalia, dem die Einreise verweigert wurde, trotz Visum wohl. Teile der iranischen Delegation wurden auch abgewiesen. Also ja, es sieht schon sehr danach aus, als ob Trumps Migrationspolitik und Stichwort ICE und so weiter, ja, dieser Vibe sich auch auf die WM überträgt. Wer hätte das gedacht?
Ja. Ja. Und Trump braucht natürlich auch die große Show. Der profitiert natürlich jetzt auch davon, dass da alle auch von dem Entertainment-Geschäft fasziniert sind. Und das Ganze riecht dann natürlich auch so ein bisschen nach Sportwashing, weil natürlich auch viel auf Symbolik gesetzt wird, auf Inszenierung. Ich habe gelesen, dass das Achtelfinale am 4. Juli stattfinden wird in Philadelphia.
4th of July.
Yes, 4th of July. Und das ist der amerikanische Unabhängigkeitstag, der sich in diesem Jahr auch noch zum 250. Mal jährt, also der 250. Geburtstag von den USA. Und in Philadelphia wurde die Unabhängigkeitserklärung noch unterschrieben. Da wird Trump es sich bestimmt nicht nehmen lassen, da im Stadion zu sitzen und zu grinsen.
Also mehr symbolträchtig geht ja eigentlich nicht.
Geht nicht. Also das ist alles so ein bisschen durchzogen davon. Ansonsten vielleicht eine erfreuliche Nachricht, die ich dir noch mitgeben kann, ist, dass Krake Paul mithilfe von KI wieder zum Leben erweckt wurde. Und zwar von RTL 2. Nach Elvis und Whitney Houston auf ProSieben ist jetzt auch Krake Paul wieder auferstanden von den Toten. Kann man sehen.
Singt er mit den No Angels.
Wahrscheinlich kann man immer sehen, was jetzt KI-Krake Paul so tippt, immer um 16 Uhr nach den RTL 2 News.
Alles klar. Apropos WM-Orakeltiere, da werden mir zahlreiche geschickt, die
es
auch wahrscheinlich.
Es gibt unzählige dieses Jahr.
Ja.
Pinguin Sigrid aus dem Zoo Hannover zum Beispiel, die Ziege Annika aus dem Tierpark Werdum habe ich geschickt bekommen und ein Ameisenbär Tayo aus dem Allwetterzoo Münster.
Die ploppen wieder auf.
Sag mal.
Ich bekomme auch viele Tiere zugesandt, die müssen wir vielleicht nochmal sammeln für eine der nächsten Folgen.
Ja, gibt's wie Sand am Meer gerade. Tierorakel, lustige Tierorakel. Naja, die ganze Geschichte zu Krake Paul zum Beispiel könnt ihr euch auch nochmal anhören, falls ihr es nicht schon habt, in einer unserer letzten Folgen. Da haben nämlich Nina Tschuber und Momme diesen Tab hier bei uns geschlossen. Für die Leute, die es nochmal interessiert. Wir beide sind ja jetzt wirklich nicht so wahnsinnig fußballaffin. Allerdings gibt es so ein paar Aspekte am großen Event, die wir interessant finden.
Also ich muss sagen, die internationalen Spiele, also so WM, EM, das schaue ich schon richtig gerne.
Das ist ja dann auch immer eine Atmosphäre, die sich durch die ganze Gesellschaft zieht. Und das finden wir natürlich schon durchaus interessant und haben dementsprechend diese Woche auch WM-Tabs geöffnet, die wir unbedingt miteinander teilen müssen, weil es im Vertrag steht.
Coming home. Football's coming home to too many tabs.
So, wollen wir damit mal anfangen?
Mhm. Du?
Nee, ich kann gerne anfangen. Wen, soll ich?
Wir machen wie beim Fußball. Wir gehen aufeinander zu.
Ja.
Und wessen Fuß oben ist,
der
Tipp, Tab.
Tipp, Tab.
Tab.
Tipp.
Tipp. Du.
Okay, dann mache ich.
Man kann uns das jetzt auch abkaufen, dass wir das wirklich gemacht haben, weil wir sitzen an einem Tisch uns gegenüber und also wir sind jetzt nicht aufgestanden, aber unsere Füße unterm Tisch, wir konnten das jetzt machen.
Tipp-Tab gemacht.
Wir haben Tipp-Tab gemacht.
So, deswegen fange ich jetzt an. Auch wenn Fußball nicht ganz meine Kernkompetenz ist, ich gebe es ja zu, so wird doch auf meiner For You-Page gerade die WM 2026 stark promotet und dominiert mein Algorithmus. Unter anderem, weil aus dem Nichts sämtliche Fußballer sich random einen TikTok-Account gemacht haben, jetzt gerade zur WM 2026. Und ich werde irgendwie so minütlich von einem neuen Fußballer auf meiner For You-Page begrüßt, auf ganz charmante Arten und Weisen. Hier zum Beispiel von Bastian Schweinsteiger.
Ah, das Video läuft ja schon. Spaß beiseite, ich kenne mich doch aus. Passend zur WM beginne ich mit meiner TikTok-Reise mit euch.
TikTok-Reise.
Vielleicht wird es mal Zeit, so ein paar WM-Geheimnisse zu erzählen. Fangen wir mal an mit der WM 2014. Falls ihr irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt es mir in die Kommentare.
Das macht Lust auf mehr.
Dass er den Spaß kurz zur Seite geregt hat.
Ja, genauso wie Lothar Matthäus.
TikTok? Okay. Borussia Mönchengladbach, Bayern München, Inter Mailand. Weltmeister, Ballon d'Or-Gewinner, Weltfußballer, dann mache ich jetzt auch TikTok.
Ist das ein, also ist ein Werbevideo für sich selbst?
Ja.
Er sagt einmal, was er alles ist und jetzt ist er auch noch auf TikTok.
TikTok, genauso wie Thomas Hitzlsperger.
Hallo zusammen, hier ist Thomas Hitzlsperger und endlich ist es soweit, ich bin auch auf TikTok. Und es gibt keinen besseren Zeitpunkt anzufangen als kurz vor der Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika und Mexiko.
Und ähnlich locker Philipp Lahm.
Hi, ich bin Philipp Lahm und ab heute hier auf TikTok. Was euch erwartet? Einblicke in meine Stiftungsarbeit, wie zum Beispiel Sommercamp oder auch die Schultour.
Mhm.
Meine Initiative Treffpunkt Verein.
Mhm.
Und natürlich alle Themen, die mich interessieren und beschäftigen. Dazu gehört natürlich auch der Fußball. Da gibt es sicher einiges zu besprechen. Bleibt dran. Euer Philipp.
Wie so eine Bewerbung machen die das
irgendwie. Ich liebe ja Philipp Lahm.
Okay.
Weißt du, die wollen alle ihr normale Kartoffeln auf die Eins dieses Jahr. Das versuchen die alle jetzt.
Wirklich. Und sie haben sich wirklich alle aufgereiht. Und wenn man jetzt schon denkt, Fußballer, die versuchen, unterhaltsame TikToks zu machen, sind schon an Stock im Arschigkeit nicht zu übertreffen, dann wartet mal ab, was mir danach in die Timeline gespült wurde. Nämlich ein Ausschnitt aus einer Dokumentation, die es gerade in der ARD-Mediathek gibt. Die heißt 11 Helden, ein Albtraum. Und die dreht sich um die WM 1994, die ebenfalls in den USA stattgefunden hat. Und über diese Dokumentation bin ich dann auf ein Fußball-Pop-Culture-Phänomen gestoßen, das mir in dieser Breite und Intensität gar nicht so präsent war. Wir gucken mal rein. Vielleicht hast du es auch schon gesehen, weil es war sehr prominent überall. Man hörte jetzt erstmal Thomas Gottschalk bei Wetten, dass 1994, wie er etwas ankündigt.
Gemeinsam mit unserer Nationalmannschaft Village People und Far Away in America.
Was wird denn das? Das war ein Highlight meiner Gesangskarriere.
Ich erinnere mich an den Auftritt Wetten, dass, weil ich als erster gerappt habe. Dann kam Mega, glaube ich.
Schlimm, vor allem, weil man weiß, von den 22 Spielern waren 23 dabei, die nicht hinkommen. Man müsste den Scheiß da anhören. Also das war Vollkatastrophe.
Jawollo, hatte ich natürlich auch in der Timeline. Oh, epic.
Ich lieb dieses Mario Basler Statement, war eine Vollkatastrophe.
Es ist so geil vintage. Es ist ein alter Song der Männer, Fußballnationalmannschaft, Far Away in America.
Ja.
Mit den Village People.
Mit den Village People. Ich hab gedacht, ich fall vom Stuhl. Also was man hier sieht, ist jetzt die deutsche Nationalmannschaft von 1994, also mit Jürgen Klinsmann, mit Lothar Matthäus, mit Rudi Völler, Stefan Effenberg und so weiter, wie sie gemeinsam mit den Village People einen Song zur WM singen bzw. rappen.
Gegen ihren Willen.
Far Away in America. Sichtlich gegen ihren Willen.
Gegen ihren Willen. Aber sie wurden so durch sämtliche Shows damit gejagt und müssen dabei Wetten, dass Far Away in America performen, aber bocklos.
Ja, und als wäre diese singende Nationalmannschaft nicht allein schon skurril genug, muss man sich jetzt vorstellen, wie das wohl aussieht, wenn die Village People davor stehen. Ihr wisst ja, wie die aussehen. Das sind verkleidete Band als Native American Kostüm.
Ein Polizist,
ein Bauarbeiter mit Freddie Mercury Schnauze, ein Cowboy und ein Seemann und ein Lederschwuler. Alle stehen davor vor Cleansy und Stefan Effenberg und singen so, und man sieht dann auch schon, wie cursed das irgendwie aussieht, weil die Nationalmannschaft es nicht einmal schafft, im Takt zu klatschen. Guck mal, ich habe hier noch mal mir den ganzen Auftritt angeguckt und dir noch ein Highlight mitgebracht. Guck dir das mal an.
Wie sie klatschen. Oh, Cleansy. Ali Khan auch komplett out of order.
Cleansy ist irgendwie der Einzige, der Bock hat auf den Song, hat man das Gefühl. Naja, jedenfalls bin ich darüber abgetaucht ins Rabbit Hole der Kickerhymnen und des Genre des Fußballpop. Denn dass deutsche Fußballspieler Lieder singen, hat in Deutschland gute Tradition, und das hat mich sogar bis in die 50er Jahre zurückgeführt. Denn da wurzelt dieses Phänomen. Bei der Fußball-WM 1954 hat sich das so langsam eingeschlichen, auch wenn es da noch kein offiziellen Song gab. Das war ja das Jahr des Wunder von Bern. Und da hat nämlich der Nationaltrainer Sepp Herberger immer verlangt, dass die Nationalspieler gemeinsam im Bus singen. Einfach für das Mannschaftsgefühl. Und da haben sie immer den alten Schlager, das Lied vom Hoch auf dem gelben Wagen, gesungen. Side note, dieses Lied ist ein altes Volkslied und wurde in der Zeit des Nationalsozialismus stark von den Nazis vereinnahmt und auch gerne von der Hitlerjugend gesungen. Ja, genau. Also der Text stammt aus den 1870er Jahren und die Melodie aus den 1920er Jahren, also aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, und 1954 war das ja alles noch gar nicht so lange her. Da war das nur so lange her wie für uns heute der Kinostart von Call Me By Your Name. 9 Jahre. Und so wurde
Da hat man das noch nicht so gecheckt.
Nein, und so ist dann eben auch das Volkslied vom gelben Wagen auch in der Bevölkerung verankert worden als ein WM-Song von 1954. Das war dann irgendwie so verbunden, weil die Nationalmannschaft das immer gesungen hat. Obwohl sie ja selber nur singen geübt haben. Interessanterweise gibt es aber eine offizielle Version dieses Songs von Walter Scheel, ehemaliger Bundespräsident von Deutschland und nebenbei bemerkt, weitere Side Note, Vater von Cornelia Scheel, die langjährige Ehefrau von Hella von Sinn. So, hier werden Connections gemacht, nämlich. Die Version gibt's leider nicht auf Spotify. Die gibt's nur auf YouTube. Ich hätte es nämlich gern mal gehört, die Playlist This is Walter Scheel auf Spotify. Aber zurück zu den singenden Fußballern. Also, 1954 sind sie ja dann bekanntermaßen Weltmeister geworden. Und da hat sich dann wohl eingesickert, dass das Singen irgendwie gut tut für Fußballer. Und das ging dann so in den 1960er Jahren weiter. Da gab es dann nämlich ein Spieler von 1860 München, Peter Radenkovic, heißt er, ich kenne mich mit Fußball nicht aus, Leute, korrigiert mich gerne, wenn ich das falsch ausspreche, der hatte jedenfalls einen Song gesungen mit dem Titel Bin i Radi, bin i König und das hat so geklungen.
Radi bin ich König, alles anders stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich.
Und so weiter und so
Hammer.
Fort.
Hammer. Das ist doch auch genau die Ära von Beckenbauers großen Song.
Und das war jetzt nämlich das nächste, was kommt.
Den liebe ich,
ja. Den haben wahrscheinlich die allermeisten noch im Kopf, wenn sie an singende Fußballer denken, der aus dem Jahr 1966 stammende
Gute
Hit.
Gute Freunde kann niemand trennen.
Vom jungen Franz
Gute
Beckenbauer.
Gute Freunde sind nie allein.
Da können wir natürlich auch noch mal reingucken.
Weil sie eines im Leben können. Füreinander da zu sein.
Hey. Gute Freunde kann niemand trennen.
Iconic.
Gute Freunde sind nie allein.
Mit sehr viel Herz.
Weil sie eines im Leben können. Füreinander da zu sein.
Das hat man noch total präsent irgendwie, auch über die Generation hinweg.
Ja, ist ein Banger. Müssen wir nicht drüber reden, ist ein
herrlicher
Banger.
Herrlicher Gesang. Und der Song ist tatsächlich einen Monat lang in den Charts geblieben. Allerdings war die höchste Platzierung Platz 31, also gar nicht mal so gut. Aber trotzdem hat sich damit irgendwie das Bild des singenden Fußballers in der Gesellschaft verankert. Und 1969 gab es dann einen weiteren Soloversuch eines Fußballers, nämlich Gerd Müller. Und diesen Song fand ich besonders toll. Allein schon wegen seines Iconic-Titels Dann macht es Bumm.
Dann macht es Bumm. Ja, und dann kracht.
Und alle schreien, der Müller macht.
Oh, ist das nicht ein bizarres Genre?
Geil.
Eine Welt ohne Imageberater. Einfach pure und naiv, aber irgendwie auch so real. Da waren dann einfach so Fußballer, die sich privat gedacht haben, jetzt will ich auch noch einen Song machen. Und
es
keiner hat,
so ein
hat was dagegen getan.
Den Vibe hier von Wenke Mühre, er steht im Tor. Kennst du das?
Ja, stimmt.
Er steht im Tor, im Tor, im Tor und ich dahinter.
Das hat auch alles so diese...
Sommer, Herbst und Winter bin ich gern bei meinem Schatz auf dem Fußballplatz.
So, und so war der Vibe in den 60er Jahren und das Ganze änderte sich dann und wurde etwas professioneller zur WM 1974. Da gab es nun den ersten professionell geplanten und gut promoteten WM-Hit einer deutschen Nationalmannschaft, nachdem 1970 die englische Nationalmannschaft eine Single rausgebracht hat mit dem Titel Back Home, dachte man sich in Deutschland, Moment mal, singende Fußballer, das ist unser Thing irgendwie, aber eben die Engländer waren die Ersten, die eine ganze Nationalmannschaft haben singen lassen. Und bei uns gab es immer mal so Einzel-Solo-Karrieren. Und darum haben sie sich gedacht, zur WM 1974 im eigenen Land machen wir jetzt auch einen Song mit der gesamten Nationalmannschaft. Weil die WM hat eben in Westdeutschland stattgefunden und der DFB hat sich auch gedacht, naja gut, damit kann man ja auch gut Geld machen, womit man dann die Turniere finanzieren kann. Also das ist der Grund, warum deutsche Nationalmannschaften dann so lange Songs gemacht haben. Und hier gab es nun einen Song, produziert von Jack White, eine Kölner Legende. Er steckt auch hinter Schlagerklassikern wie Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben oder hier Toni Marshall, Schöne Maid und so weiter. Aber auch, fand ich etwas skurril, Looking for Freedom von David Hasselhoff.
Ah ja.
Und When the Rain Begins to Fall von Jermaine Jackson. Alles aus der Feder von Jack White. Und er hatte aber auch eine Karriere als Fußballer in den 50er und 60er Jahren. Also der perfekte Mann für den ersten offiziellen WM-Hit der deutschen Nationalmannschaft. Fußball ist unser Leben.
Fußball ist unser Leben, der König. Fußball regiert die Welt.
Man hat das alles ganz doll drin irgendwie. Ja. Und das war mir nicht klar, dass das ein Song der Nationalmannschaft war. Ich dachte, es wären einfach so Fangesänge.
Nee, das hatte ich schon noch parat. Aber wie krass das ist, dann wartest du auf den Moment, in die Nationalmannschaft berufen zu werden. Du wartest auf den Anruf vom Trainer, der dir sagt, du bist dabei, du darfst bei der WM dabei sein, du bist im Kader. Aber es bedeutet gleichzeitig,
du musst singen.
Du musst ins Tonstudio und du musst irgendeinen Song mit einsingen. Hat man
Horror.
Vielleicht der ein oder andere dann zweimal überlegt.
Ja, bestimmt haben sie da diesen Deal dann abgelehnt, wenn man stattdessen singen muss. In der Blütezeit des deutschen Schlagers singen da Fußballer in deutschen Fernsehshows. Das hat man damals abgeeatet, weil langsam dann eben auch die Fernsehgeräte in die deutschen Haushalte gezogen sind. Und das war irgendwie dann das Allergrößte, dass Franz Beckenbauer da auch jetzt wieder dabei war nach seinem Solo-Hit und Gerd Müller und Paul Breitner, Uli Hoeneß, die sind alle bei diesem 1974-Song dabei. Und wieder ist nach dem vielen Gesinge in Deutschland dann etwas Positives passiert, weil die Weltmeisterschaft im eigenen Land 1974 wurde ja auch gewonnen. Also irgendwie scheint es immer ein gutes Omen gewesen zu sein, wenn die irgendwas gesungen haben. 1954 haben sie angefangen zu singen, Weltmeister. 1974 dann der erste offizielle Song, Weltmeister. Und durch den Erfolg wurde das dann zu einem eigenständigen Popkulturphänomen. Ab diesem Moment hat die deutsche Nationalmannschaft einfach immer eine offizielle Single zur WM herausgebracht und auch immer mit anderen erfolgreichen Künstlern zusammengearbeitet, zum Beispiel zur WM 1978 in Argentinien mit Udo Jürgens.
Buenos Dias, Argentina, er war lang mein Ding zu dir.
Und da stehen sie dann da alle immer so ganz steckensteif als so ein Chor und wissen gar nicht, wohin mit ihren Händen und so weiter. Also es hat alles so skurrile Vibes irgendwie. Trotzdem, der Song hat Platin erreicht und bei der WM 1982 wurde dann nachgelegt, gemeinsam mit Michael Schanze, mit dem Hit Ole España.
Und im Besprechen der schwarzen Augen und wer es findet, wird reich belohnt.
Er läuft auf die Mannschaft zu und jetzt sie. Hüftsteif ist gar keine Kategorie hier.
Auch der Textschnipsel gerade aufgeschnappt mit schwarze Augen.
Ja,
andere Zeiten.
Andere Zeiten. Der Song war trotzdem in den Top 10. Michael Schanzes meistverkauftes Musikstück, produziert von Ralf Siegel. Hört man auch ein bisschen, finde ich. Dem, dem, dem.
Cha-cha-cha. Ching, ching, ching.
Also irgendwie wurde das immer mehr und mehr zu einem Riesengeschäft. Und 1986 hat Ralf Siegel wieder angegriffen, aber dieses Mal mit Peter Alexander. Und dieser Song wurde auch bei Wetten, dass vorgestellt, damals allerdings noch mit Frank Elstner. Und der Song hat dann so geklungen.
Mexiko, mi amor, mi amor, mi amor. Unter der roten Sonne sehen wir uns wieder. In Mexiko.
Ach,
so maximal spießig. Oh. Männergesangsverein in scheußlichen Anzügen. Mexiko, mi amor. Naja,
ja, man merkt
aber es war eine
Tradition. Dem deutschen Schlager so eigene Themen, die Sehnsucht in fremde Länder und so. Also es hat irgendwie was so Deutsches.
Es passt ja perfekt zu WMs, zu Turnieren in anderen Ländern.
Ja.
Es kommt ja zusammen, was zusammengehört. Und es war halt eine Tradition, die sich einmal eingebrockt haben. Da kannst du auch nicht plötzlich aufhören zu singen.
Ja, irgendwie ist das. Aber so BRD-Chor, was da abgeht. Die so hüftsteif über die Sonne von Mexiko singen. Es ging dann noch ein bisschen weiter. 1990 für die WM in Italien ist dann nochmal Udo Jürgens zurückgekommen.
Die Welt spielt sich frei und auch wir sind dabei. Holla hi, holla ho.
Holla hi, holla, jo.
Wir sind schon auf dem Brenner.
Ja, so heißt der Song. Und auch in diesem Jahr hat Deutschland wieder die WM gewonnen. Trotzdem merkte man so langsam, dass die Songs nicht mehr so ganz erfolgreich sind wie in den Jahrzehnten davor. Der hat jetzt nur Platz 75 in den Charts bekommen. Und danach kam dann jetzt auch schon diese Katastrophe von Song 1994, mit dem wir in dieses Rabbit Hole eingestiegen sind, nämlich der mit den Village People. Und da dachten dann alle so, irgendwie, warum machen wir das? Das war irgendwie plötzlich eine Spur zu doll, zu drüber.
How did we get here?
Ja, wirklich. Und irgendwie hat das keiner mehr gefühlt. Und dann war die Weltmeisterschaft an sich auch noch eine Katastrophe. Deutschland ist im Viertelfinale gescheitert und hat erstmals seit 1978 das Finale verpasst. Und damit wurde dann auch die Idee der deutschen Nationalelf-Songs beerdigt.
Ach, das war der letzte Song?
Das war der letzte offizielle Song mit der Nationalelf. Genau. Interessanterweise hat sich aber parallel eine andere Entwicklung eingestellt in den 90er Jahren. Da hat nämlich dann die FIFA bemerkt, Moment mal, der DFB in Deutschland, die machen immer so eigene Songs. Wie wäre es, wenn wir als FIFA eigene Songs machen? Also das beruht auch auf dieser Idee, diese Nationalsongs aus England und Deutschland. Mm. Und sie haben dann angefangen, immer WM-Hits zu machen, auch um wieder Geld für das Turnier zu generieren. Und so kam es dann dazu, anlässlich zur WM in Italien 1990, dass sie Gianna Nannini herbeigeführt haben, die da den ersten offiziellen von der FIFA produzierten WM-Hit gesungen hat. Un'estate Italia hieß der. Italiana,
Gänsehaut. Ein italienischer Sommer. Wow.
Ja, der Song ist allerdings ohne Spieler ausgekommen. Und danach wird es jetzt wirklich unübersichtlich in Mindtaps. Es gibt seitdem eine ganze Reihe an offizieller und inoffizieller WM-Songs in allen Variationen. Die Scorpions mit No Pain, No Gain. 1998 Ricky Martin mit La Copa de la Vida.
Oh, geiler Song!
2002 Anastasia mit dem FIFA-Hit Boom. Mariah Carey hat übrigens sich geweigert, einen WM-Hit für 2006 zu singen. Wollte sie nicht. Mhm. Da wurde Toni Braxton herangezogen mit Time of Our Lives. Dann hat die FIFA beschlossen, dass es eine offizielle Hymne für jedes einzelne Land geben soll. Ab 2006 gab es dann für jedes Land einen eigenen Song. Für Deutschland war das in dem Jahr Herbert Grönemeyers Zeit, dass sich was dreht. Dann ein inoffizieller, aber mit der WM stark verknüpfter Song von Xavier Naidoo, Dieser Weg, yeah. Total cursed.
Das kam ja davon, dass Asamoah das gerne gehört hat, ja. Und der hat das ja damit in die Kabine gebracht.
Genau, da haben die das gehört.
Das war immer. Diese Cursed Era von der Nationalmannschaft, wo die irgendwie so eine Xavier Naidoo Era hatten. Beim Sommermärchen war das.
Und dann
das
hat Xavier Naidoo noch diesen einen Song geschrieben, wo er nochmal über jeden einzelnen Spieler
diesen
einen Reim gemacht
unfassbar
hat.
Unfassbar langen und ganz schrecklich gereimten Dankesong rausgehauen. Kann ich teilweise noch mitsingen.
Ja, mach mal.
Yo, we can't forget Per Mertesacker. Du machst manchen Stürmer zum Kofferpacker.
Das ist wirklich total cursed. Und
Vorname Lukas, Spitzname Poldi. Glaub mir, wir hatten voll die geile Zeit, dir zuzusehen.
Er singt über die, als würden die in den Krieg ziehen.
Du bist eine deutsche Bank, Tim Borowski. Die Gegner wollen siegen, doch du schockst sie.
Also sowas haben die in der Kabine gehört, um sich richtig irgendwie aufs Spiel vorzubereiten. Dann natürlich Love Generation. Hier alle Sportfreunde Stiller Songs. Game On von Pitbull.
Waka
Shakira, Waka. Waka Waka. Waving Flag. Und natürlich nicht zu vergessen.
When I get older, I will be stronger. Das ist heute mal wieder eine Folge für die Fans. Die es lieben, wenn wir singen. Naja.
Ja, und jetzt kommt noch Bushidos Fackeln im Wind.
Yo, Deutschland, holt die Fahnen raus. Sie hängen vom Balkon am Gartenhaus. An tausend Fenstern, Autofenstern, der kühle Haube.
2010, noch vom Sommermärchen, vier Jahre davor, etwas in gute Stimmung gebracht.
Stimmt das oder ist das eine Urban Myth? Ich habe mal irgendwo gelesen, dass dieses Away-Away-Theme, dieses musikalische Thema, dass das vorkommen muss in allen FIFA-Official-Songs. Also deswegen gab es Waka Waka Ay-Away und es gab Zeit, dass ich was drehe. Dass das was ist, was immer wieder vorkommen muss in so lizenzierten FIFA-Songs. Aber es kann sein, dass das eine komplette Urban Legend
kann
ist.
Kann sein.
Falls ihr darüber mehr wisst, schreibt uns doch Ich recherchiere das nochmal bis zum nächsten Mal.
Oder fragt Hans Zimmer, denn der hat auch 2018 noch einen Song für die WM in Russland komponiert. Ich weiß nicht, ob der Oe 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 reingemacht hat. In diesem Jahr macht ja wieder Shakira den offiziellen WM-Song.
Dai Dai.
Dai Dai, genau heißt er. Die FIFA hat dieses Jahr ein komplettes Album herausgebracht. Es gibt 18 offizielle WM-Songs in diesem Jahr. Unter anderem ein Song von den Rolling Stones. Ich weiß nicht, okay. Ich verliere den Überblick hier gerade. Dafür hat in den letzten Jahrzehnten ungefähr jeder einzelne deutsche Fernsehprominente seinen eigenen WM-Song gemacht. Stefan Raab hat Bertie Bertie Folks 1990 und Wir sind gekommen, um sie zu holen 2014. Oliver Pocher, Schwarz und Weiß, Elton, allerdings nur für die EM 2008, nicht für eine WM, den Song Allemann, Harpe Kerkeling, Das Ding muss rein, Das Ding muss rein, das kann doch wohl so schwer nicht sein. Ja. Was auch immer er damit sagen wollte. Von Matze Knob will ich hier gar nicht anfangen. Dann gibt es noch einzelne WM-Songs der Sender, die es übertragen. Das ZDF hat dieses Jahr einen von Vincent Weiß, Kurz für immer heißt er, und Magenta TV setzt auf Helene Fischer heute Nacht. Die ARD verschont uns dieses Jahr.
Ja, das war doch ein Hoch auf uns, war doch auch schon mal der RWM-Song.
Und Atemlos ist ja auch irgendwie so ein bisschen mit der WM 2014 verknüpft, weil sie das dann am Brandenburger Tor gesungen haben, aber auch wieder nicht offiziell.
Und Major Tom ist ja auch groß geworden, weil sie das auch immer in der Kabine gehört haben. Also ich glaube, was so ein bisschen das ersetzt, dass jetzt die Fußballer selber singen, ist, dass man weiß, was hören die?
Was die in der Kabine hören.
Ja, das hören die in der Kabine, dann wird das irgendwie gehypt. Und so ist ja auch diese Xavier Naidoo-Welle irgendwie über Deutschland ausgebreitet worden.
Ja, was hören diese Männer in ihren Kabinen?
Ja, und bei den Frauen ist es auch Thema. Bei
was
den Frauen,
hören?
Ja, da war doch hier dieser Wolfgang Petri-Klassiker, Verlieben, Verloren, Vergessen, Verzeihen.
Ah ja.
Der war so beliebt bei den deutschen Fußballfrauen, dass sie sogar, ich glaube, mit Wolfgang Petri neu aufgenommen haben.
Aha, okay, also das gibt's da auch.
Das gibt's da auch. Und
guter
ja.
Geschmack zieht sich durch alle Geschlechter in diesem Sport. Naja. Also es gibt unzählige viele offizielle und inoffizielle WM-Songs, die dann trotzdem irgendwie manchmal damit so assoziiert sind. Aber es wurde mir jetzt dann zum Schluss wirklich zu unübersichtlich und daher schließe ich besser jetzt die Tabs mit einem leisen und ermüdeten Waka Waka.
Ewe. Ja. Ole, ole, ole.
Ole, 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 das kann man wohl sagen.
Ich habe diese Woche anlässlich der WM Tabs geöffnet zu WM-Maskottchen. Was ich daran liebe, an dieser vermeintlich niedlichen, bunten Welt der WM-Maskottchen, ist, dass die wirklich sehr viel Hohn und Spott kassieren über die Jahre.
Alle hassen die irgendwie.
Ja, da können sich irgendwie alle dann so gemeinsam drauf einschießen. Und ich finde es einfach schön, dass da die ganze Welt gemeinsam Gossip hat und so gemeinsam Gemeinheiten über sowas Harmloses wie WM-Maskottchen verteilen darf. In diesem Jahr gibt es ja gleich drei, weil drei Austragungsländer.
Die sehen aus wie KI.
Ja,
ich mag die nicht. Da fängt schon an.
KI-3D. Wir haben Maple, der Elch, für Kanada, Sayu, der Jaguar, für Mexiko und Klatsch, der Weißkopfseeadler.
Klatsch.
Für die USA. Also dein Eindruck ist, du bist nicht Fan.
Ich mag die nicht. Die sind mir suspekt.
Ich mag die nicht. Ja. Die haben auch alle ihre Backstory, kann man nachlesen auf der Seite der FIFA. Fun Fact, Maple der Elch ist auch Streetstyle-Künstler, Musikfan und leidenschaftlicher Torhüter. Dann der Jaguar von Mexiko, der ist Stürmer und mag auch tanzen und essen. Und der Weißkopfseeadler spielt im Mittelfeld, ist ein furchtloser Kapitän.
Haute mich nicht vom Hocker.
Ja, die haben sich da irgendwie elaborierte Backstories ausgedacht, weil nämlich jetzt auch diese Maskottchen...
Sehr elaboriert, der mag essen.
Da stehen schon noch ein paar Sätze mehr. Aber es sind auf jeden Fall die ersten spielbaren FIFA-Turniermaskottchen, weil es nämlich jetzt Videospiele mit denen geben soll. Also Stichwort Marketing und Ausschlachtungsmöglichkeiten. Und das ist aber nicht der größte Coup der diesjährigen WM-Maskottchen, weil du glaubst nicht, was ich heute Morgen in einem Artikel gelesen habe, des Tagesanzeiger. Und zwar gab es eine Drogenrazzia in Lima, der Hauptstadt von Peru. Und die Beamtinnen haben das Anwesen eines mutmaßlichen Drogenhändlers gestürmt, so richtig mit so einem Rambock, waren dabei aber alle verkleidet als WM-Maskottchen.
Was?
Als Maple und Klatsch, weil sie nämlich erfahren haben, dass dieser Drogenboss Riesenfußballfan ist und sie ihn so rauslocken wollten. Und ich habe sogar einen Clip davon. Guck mal.
Nein.
Ist es nicht komplett absurd? Diese bunten WM-Maskottchen hauen mit so einem Rambock die Tür ein, bei diesem Drogenboss. Und das ist anscheinend so eine Spezialeinheit in Peru, die regelmäßig zu kuriosen Looks greift, von Capybaras bis Spider-Man.
Ist eine gute Idee.
Ja, aber das nur als das nur als tagesaktuelle Randnotiz. Ich glaube, für uns das präsenteste Maskottchen aller Zeiten.
Coleo, ja, der ist der OG. Er ist mein Favorite.
Ja, der Löwe ohne Hose mit dem Ball Pille unterm Arm. Ich glaube, kein Maskottchen hat irgendwie so viel Hate und Kritik auf sich gezogen wie unser Coleo.
Obwohl ich das ganz toll finde, dass Coleo so dreidimensional war und so sprechen konnte und reden konnte und nicht so eine Cartoon-Figur, wo man dann so Maskottchenkostüme, was so daher wackelt, sondern ja. Coleo war Gast bei Wetten, dass. Der konnte da reden, der konnte mit den Gästen reden.
Und da kannst du wohl glauben, dass ich da einen Clip dabei habe.
Natürlich!
Ja. Also erstmal für die ganz Jungen, um Coleo einzuordnen, es war das offizielle Maskottchen der Fußball-WM 2006 in Deutschland. Ein Löwe, lateinisch Leo, ne? Coleo. Und der sprechende Fußball hieß Pille. Lateinisch Pila Ball. Ich dachte immer, das ist auch ein Wortspiel mit Pelé, aber
Pille. Übrigens gespielt von den beiden Puppenspielern Carsten Hafke und Martin Paas. Martin Paas als Coleo, Carsten Hafke als Pille, die auch die zwei Personen hinter Ernie und Bert sind.
Die wir auch kennenlernen durften im Zuge unserer Podcast-Aufnahme mit Ernie.
Da waren für mich nur Ernie und Bert da.
Ja, die waren im Nebenraum und haben zugeguckt. Ja, genau.
Die Manager von Ernie.
Die waren das OG-Team. Ich glaube, es gab 4 Teams, Coleo und Pille-Teams. Mhm. Und die waren quasi die ersten, die dann bei Wetten, dass auch auftreten durften. Aber eins nach dem anderen. Also diese Namensfindung Coleo ist schon ein bisschen verkopft. Also sind gleich mehrere fußballbezogene Wortspiele darin zu finden. Zum einen haben wir Goal, in anderen Sprachen auch Goal, was Tor heißt. Also Goleo, Goal-Eo. Dann haben wir noch Ole mit drin, außerdem Leo für Löwe, Los Löwe. Außerdem den Zusatz Coleo der Sechste erweckt Assoziationen zum WM-Jahr 2006. Dann existiert noch wieder so eine FIFA-Backstory-Biografie. Nämlich hat der Vater ihn angeblich mit Coleo Go angefeuert. Mhm. Und das alles steckt da mit drin.
Ja, ein bisschen viel.
Ein bisschen viel gewollt. Auf jeden Fall, Coleo war der.
Damit hat sich, glaube ich, noch nie einer beschäftigt, außer wir beide jetzt gerade.
Fachsimpeln. Etymologie von Coleo. Das ist alles zu finden in Zeitungsartikeln und auch in seinem Wikipedia-Artikel. Übrigens wurde er von Jim Henson hergestellt, von der Jim Henson Company.
Jim Henson war ja schon tot zu dem Zeitpunkt.
Genau.
Die Firma dahin.
Mitarbeiter in der Jim Henson Company, die auch für die Muppets und die Sesamstraße die Puppen hergestellt
haben. Da wurde auch
immer
gesagt, dass er so ein bisschen aussieht wie der Bär im großen blauen Haus.
Ein bisschen, ja. Ja, und Thomas Gottschalk verliert gleich auch noch ein paar unschmeichelhafte Worte über ihn. Übrigens,
der hasst diese Puppe.
War es ein fränkischer Spielwarenhersteller, der lizenzierte Hersteller war für diese Coleo-Figuren in Europa und der hat dann kurz vor der WM Insolvenz angemeldet.
Oh nein.
Coleo hat diesen Hersteller in die Insolvenz getrieben, sagt man.
Aber der war doch überall zu kaufen.
Ja, aber es gab ein sehr geringes Kaufinteresse.
Oh nein.
Statt der erwarteten Erlöse in Höhe von 35 Millionen wurden nur 14 Millionen erzielt. Allerdings, ich hatte auch einen kleinen Coleo.
Ich fand den auch süß, ich fand den auch toll und witzig. Und mich hat es auch gar nicht so gestört, dass er keine Hose hat. Das wird ja immer so sich darüber lustig gemacht, weil ich denke so, Donald Duck hat auch keine Hose. Es gibt ganz viele Cartoon-Figuren. Winnie Pooh hat auch keine Hose,
das
nur ein Oberteil.
Das war ja der Hauptangriffspunkt. Der Haupthohn- und Spottpunkt weltweit war, der hat keine Hose an.
Es ist very German. Habt ein bisschen Fantasie. Winnie Pooh und Donald Duck haben auch keine Hose.
Ich finde es auch nicht so schlimm, dass der keine Hose hat. Das ist halt eine Fantasiefigur.
Ja. Oh mein Gott.
Halt ein Trikot an, das reicht ja auch.
Oh mein Gott, regt euch ab.
Der mag ein frisches Lüftchen untenrum haben, der Coleo.
Ja.
Also zurück zu diesem Spielwarenhersteller. Es war wohl jetzt nicht der Hauptgrund für die Insolvenz. Sie hatten wohl ohnehin finanziell eine schlechte Position. Naja, ein unvergessener Moment in der deutschen Popgeschichte. Wir haben es schon angerissen. Coleos erster Auftritt, ausgerechnet bei Wetten, dass. Es ist mal wieder sehr TMT. Es fällt zweimal Wetten, dass in einer Folge. Gucken wir doch mal rein, wie Thomas Gottschalk hier ihn anmoderiert.
Ich freue mich, erstmals offiziell der Welt das WM-Maskottchen 2006 zu präsentieren. Hier ist Coleo.
Da ist er.
Hallo Leipzig!
Hallo!
Ja, so kamen die damals rein.
Ich weiß das noch, das habe ich gesehen als Kind live vom Fernseher.
Ja.
Bei meinen Großeltern.
Ich weiß nicht, wie du es in Erinnerung hast. Irgendwie ist dieser Auftritt als super cursed in die Geschichte eingegangen.
Ich habe mit staunenden Augen und offenem Mund davor gesessen.
Ich auch. Ich fand es damals auch total krass. Auch, dass dieser Löwe gesprochen hat. Und es war wohl so, dass es da ein paar Schwierigkeiten gab. Also Carsten Hafke, der den Bert spricht, der konnte den Ball Pille über so eine Fernbedienung bedienen. Mhm. gewinnen. Und Martin Paas steckte natürlich im Goleo selbst drin. Ja. Das ist der sonst den Ernie spielt.
Er hat wahrscheinlich die Hand so hoch gehalten und da so einen Monitor in seinem Kostüm gehabt.
Exakt.
So ähnlich wie man das auch bei so Making-of-Videos von Bibo kennt.
Genau, der hatte quasi vor sich den Monitor geklebt, wo er dann sehen konnte, was passiert. Eine Hand oben. Es hat aber die Technik versagt.
Ah, das ist schlecht.
So, dass er halb blind durch das Studio irren musste. Was natürlich denkbar cursed ist bei so einem Riesenauftritt wie Wetten, dass. Und dann hat natürlich Gottschalk in seiner Gottschalk-Manier auch den Goleo direkt geroastet. Und ja, die schlagfertige Antwort von Goleo, die versandet leider so ein bisschen.
Aha, also ein sprechender Ball. Ich muss mal von allen Seiten anschauen. Ja. Niedlich. Einer deiner Vorfahren hat mal was mit einem Lama gehabt, glaube ich, aber ansonsten ein prächtiger Kerl.
Franz? Das ist ein dunkler Fleck in meiner Familiengeschichte. Ich möchte nicht näher darauf eingehen, bitte.
Aha, offensichtlich habe ich einen wunden Punkt getroffen.
Und so weiter und so fort. Also irgendwie ist der Vibe so ein bisschen off. Das versandet so ein bisschen. Vielleicht ist das Publikum irgendwie irritiert davon, dass dieser Goleo spricht.
Ja, und auch reagieren kann. Das haben die eh nicht gern.
Ja.
Wenn so Fantasiefiguren sprechen.
Dass der
die
so
allermeisten der deutschen Cartoonfiguren können deshalb nicht sprechen wie die Maus. Die sind alle stumm. Die werden nämlich mundtot gemacht. Die sollen immer nur blinzeln und so. Günther Kastenfrosch auch. Die sagen alle nichts, damit die nicht zu frech werden.
Vielleicht war das einfach ungewohnt für das deutsche Publikum. Ich weiß gar nicht warum, weil eigentlich sind alle Voraussetzungen für einen iconic Fernsehmoment gegeben. Es ist Thomas Gottschalk, hat Franz Beckenbauer und Pelé auf dem Sofa, die jetzt beide zu sich ruft.
Und jetzt mit einem sprechenden Löwen.
Und natürlich wird dreimal auch der Witz gemacht, hier Pelé, Pille, Pille, Pelé. und eigentlich funny, aber irgendwie ja, wurde das so ein bisschen zerrissen. Vielleicht einfach, weil man damit nicht so umgehen konnte. Deutschland war nicht ready für diesen Löwen ohne Hose, der
Sie haben ihn gehasst.
Ja. Und wovon es leider keinen Clip mehr gibt, ist vom Torwandschießen gegen Franz Beckenbauer und gegen Fußballlegende Pelé. Da hatte nämlich Martin Paas wohl vorher ein bisschen geübt. Das ist ein Riesenkostüm mit so riesen Goleo-Füßen, dass er da den Ball überhaupt trifft. Und hatte dann aber diesen Technikaussetzer und konnte eigentlich gar nichts so richtig sehen. Hat einfach draufgehauen und zufällig getroffen. Also zufällig in Torwandschießen getroffen. Und Pelé und Beckenbauer kein Mal. Deswegen... am Ende ein halbblinder Löwe das Torwandschießen gewonnen. Und ich wünschte, man könnte diesen Clip noch irgendwo ergattern.
Ja, das hat Franz Beckenbauer verschwinden lassen,
Ja.
Das ist die letzte Amtshandlung gewesen.
Was ich auch eine sehr witzige Kritik an Goleo finde, von Martin Paas selber, der ihn ja gespielt und gesprochen hat. Goleo hatte genau zwei nichtssagende Gesichtsausdrücke. Der Blick starr, die Mundwinkel leicht nach unten gezogen, das war Gesichtsausdruck Nummer 1. Dann hat er vorsichtig die Mundwinkel angehoben, derselbe starre Blick, Gesichtsausdruck Nummer 2. Emotionen waren damit schwer zu spielen. Also mag es sein, dass der auch als creepy empfunden wurde. Ich fand ihn als Kind einfach süß und kultig.
Ich auch. Und ich verstehe die Kritik jetzt auch nicht so wirklich, weil jetzt andere Fernsehpuppen können ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viel ihre Gesichtszüge bewegen und sind trotzdem emotional spielbar.
Vielleicht schreiben wir ihm nochmal, vielleicht kann er uns da nochmal ein bisschen mehr zu erzählen. Übrigens, by the way, das absurde Promi-Aufgebot dieser Folge. Angelina Jolie, Colin Farrell, René Zellweger, Ottfried Fischer, Kai Pflaume, Pelé, Franz Beckenbauer. Also da war auch schon einiges los. Also Goleo hat backstage auch Angelina Jolie getroffen. Der Wikipedia-Abschnitt Kritik, die wir beide ja jetzt nicht so 100% nachvollziehen können an Goleo, der ist wirklich vernichtend. Also er ist auf sehr wenig Begeisterung gestoßen, nicht nur bei diesem Wetten-dass-Auftritt. Wie gesagt, Thomas Gottschalk hat ihn ja als Lama bezeichnet oder Lama, er hat wohl Lama-Vorfahren. Die Süddeutsche hat geschrieben, Goleos Schwanz gleiche einer vom Hurricane gebeutelt Palme Floridas. Andere sprachen vom langen Elend oder vom Zottelvieh.
Es ist ein langes Elend.
Ein vernichtendes Urteil kam auch von Designer Erik Spiekermann im Spiegel, der gesagt hat, Goleo verdiene Strafpunkte für Dummheit.
Was? Warum? Der war doch schlagfertig gerade.
Ja, und auch, dass er keine Hose trug, führte wohl in vielen Ländern zu erheblichen Irritationen. Und noch ein kleiner Downer.
Have fun.
Der war wohl auch ein bisschen gesundheitsschädlich, der Goleo.
Was? Wieso?
Die Zeitschrift Ökotest hat geschrieben, dass die Goleo-Puppe Dibutylzin-Verbindungen enthält, Substanzen, die das menschliche Immunsystem und die Fruchtbarkeit beeinträchtigen können.
Na ja, okay.
Na, ja, der Goleo. Tatsächlich lohnt sich mal ein Blick zurück in die Geschichte der WM-Maskottchen. Das allererste WM-Maskottchen überhaupt, das war übrigens er hier, ebenfalls ein Löwe.
Damit fing alles an.
1966, Fußball-Weltmeisterschaft in England.
Das, was manche als Glücksfall bezeichnen, andere als geschmacklichen Totalausfall. Der Maskottchenwahnsinn.
World Cup Willy.
Ach, auch ein Kostüm.
World Cup Willy, das erste Maskottchen einer Fußball-Weltmeisterschaft überhaupt. Verzückte Fußballfans von groß bis klein, von Kopf bis Fuß.
Finde ich süß.
Ja, Willy war auch ein Löwe. Er hatte den Union Jack auf der Brust und war ein super erfolgreiches Maskottchen, weil natürlich England Meister wurde in dem Jahr, Weltmeister im eigenen Land. Das war 1966. Und mit diesem Willy, ich finde geil, auch Geschmacksverirrung und Maskottchenwahnsinn ist mal wieder komplett übertrieben dafür, dass die halt...
Mein Gott, sie haben halt Maskottchen
da. Sie hatten halt einen Löwen-Walking-Act, okay. Aber mit ihm wurde halt dieses Maskottchen-Ding geboren, weil die EngländerInnen haben den so ins Herz geschlossen und er war so ein Erfolg. Man hat eben gecheckt, dass man damit extrem gut natürlich Merch verkaufen kann. Jedes Kind will dann Souvenir von der WM oder EM haben, Erwachsene auch. Die ganze Welt schaut eh drauf. Also perfekte Gelegenheit, um so richtig abzucashen und drumherum noch ein Marketing-Spektakel zu inszenieren. Auffällig übrigens, dass häufig Raubtiere verwendet wurden oder eben so Tiere, die so Dominanz ausstrahlen. Also es gab häufig Löwen, Tiger, in Frankreich häufig den Hahn und so Tiere, die eben mit nationaler Identität verbunden sind eh, aber auch ganz andere Beispiele. Zum Beispiel hatte Deutschland 1974 bei der WM mal so zwei Jungs im Crop-Top.
Auch gut.
Und die hießen Tipp und Tap.
Die haben dann auch 20 Jahre später die Village People vorgeschlagen, stimmt.
Jetzt stürmt unsere Mannschaft vor, da gibt es kein Zurück.
Und die hatten auch einen eigenen Song.
Ja, den habe ich unterschlagen, weil ich mir dachte, das reicht irgendwann. Den habe ich auch gesehen bei meiner Recherche natürlich.
Ein Fuß, ein Ball, ein Schuss, ein Tor. Tipp und Tap heißen die.
Ja, und die zeigen beide Bauch.
Ja, bauchfrei sind die. Ein Maskottchen von Mexiko von 86 wird rückblickend sehr kritisiert aufgrund seiner ja, extrem stereotypisierten Darstellung. Es handelt sich um einen grünen Jalapeno, der das Nationaltrikot Mexiko trägt, ein Schnurrbart und ein Sombrero.
Ach, da hat man ja wirklich nichts ausgelassen.
Nein, auch den kann ich dir hier gerne nochmal kredenzen. Pique hieß der. Ja, also allgemein gibt es natürlich sehr viele Länder-Klischees und Stereotype-Darstellungen. Nun, so war es halt, 86. Ganz interessant finde ich das Maskottchen von Italien von 1990.
Oh, was hatten die?
Namens Ciao. Und das ist was, was wirklich recht unique ist. Es handelt sich dabei um ein Maskottchen ohne Gesicht. Mhm. Es besteht aus so Bausteinen, so Tetris-mäßig, in Tricolore und hat kein Gesicht, hat einen Fußball einfach als Kopf und sieht aus, als wäre es aus so einer glitschigen Computergrafik irgendwie entsprungen und wurde wenig geliebt damals, wurde so als seelenlos und irgendwie kalt empfunden. Natürlich war das jetzt nichts, was man irgendwie knuddeln konnte, nichts mit Gesicht, nichts mit Fell oder so. Ja, irgendwie keine Persönlichkeit und schwierig zu vermarkten. Und ich empfinde das auch als so ein bisschen creepy.
Das sieht wirklich merkwürdig aus. Also man merkt, dass da langsam so 3D-Computer-Grafik-Optik auch da Einzug hält.
Ja, ja, natürlich noch in sehr low 1990. Stattdessen hat die Wahrnehmung von Ciao so ein bisschen so eine Entwicklung durchgemacht. Heute ist es so ein Kultklassiker, wie aufgrund dieser Trashigkeit. Und es ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen artsy, wird heute irgendwie so als kreativer Meilenstein gefeiert, so ein 90s-Ding. Ja, weil es so abstrakt und artsy ist, checke ich, dass das irgendwie jetzt so als ikonisch gilt, aber ein bisschen Anxiety. Gibt's mir ja, nach wie vor.
Es hat auch so ein bisschen Albtraummaterial.
Absolut. Das komplette Gegenteil. Cuteness Overload gab es 82 in Spanien. Das Maskottchen war eine Orange.
Ach, wie
Naranjito.
Süß. Ach, wie süß.
Naranjito, die kleine Orange. Und die hatte sogar ihre eigene Zeichentrickserie namens Football en Action.
Also ähnlich wie Twipsy auch.
Genau, sie hatte so ein eigenes Universum und hat dort Abenteuer erlebt mit anderen Figuren aus Obst und Gemüse. Sehr cute, quasi so der Vorläufer von AI Obstslop. Und das ist wirklich sehr, sehr cute.
Naranjito. Das sieht jetzt so Anime-mäßig aus.
Genau, das war eine Anime-Serie damals. Frankreich, wie gesagt, wann immer Frankreich am Zuge war, gab es einen Hahn. Fudex war der Hahn von Frankreich von 98. Und sie hatten dann bei der EM 84 nämlich auch noch Peno, einen anderen Hahn. Also die hatten immer irgendwie...
Immer einen Hahn.
Immer einen Hahn. Es ist immer sehr viel so Länder-Klischees auf die 12. Weitere umstrittene Maskottchen hatten wir zum Beispiel 2014 bei der WM in Brasilien. Da gab es Foleco, ein Gürteltier. Erinnerst du dich vielleicht dran?
Ja.
So ein gelb-blaues Gürteltier, was dann Kritik des Greenwashings auf sich gezogen hat, weil Gürteltiere stehen auf der Liste der bedrohten Arten. Und da wurde gesagt, ja, das heben wir jetzt dadurch in Fokus, machen darauf aufmerksam, indem wir jetzt hier dieses bedrohte Gürteltier nehmen als WM-Maskottchen in Brasilien.
Aber machen sonst nichts.
Exakt. Also der FIFA wurde natürlich komplett Symbolpolitik vorgeworfen, dass sie da dieses gefährdete Gürteltier, das Drei-Binden-Gürteltier als Maskottchen einsetzen, ohne natürlich langfristig den Lebensraum dieser Tiere nachhaltig zu schützen und dann wirklich Kampagnen auch finanziell zu unterstützen.
Das ist jetzt kein Anliegen der FIFA oder was? Das überrascht mich aber.
Anscheinend nicht.
Der saubere Verein.
Sehr kontrovers diskutiert wurde auch, erinnerst du dich vielleicht dran, das Maskottchen von Katar von vor 4 Jahren.
Who are you? I am the official mascot of the FIFA World Cup Qatar 2022. Woo! The name is Laib. Pleasure to meet you, sir.
Das war Laib, das Maskottchen von Katar. Der Name bedeutet auf Arabisch sehr geschickter Spieler. Ja, es wurde viel reingelesen in dieses Maskottchen. Mhm. Es soll eine Darstellung des beliebten Männerkopfschmucks sein, der in vielen Teilen der arabischen Welt getragen
wird.
Der
aber so durch die Luft schwebt, wie so eine Art Geist. In
genau,
der klassischen
ein bisschen Huibu-Vibes. Und da wurde natürlich sehr schnell dann kritisiert, das erinnert jetzt optisch an ein Gespenst. Ist das etwa eine Anstellung auf die vielen verstorbenen Arbeiter auf den WM-Baustellen in Katar?
Oh.
Es ist sehr zynisch, aber diese Kritik hat man häufiger gelesen.
Mhm. Dann doch lieber ein WM-Maskottchen ohne Hose und das ist die Kritik.
Ja, genau. Also positive Gegenstimmen haben gesagt, naja, ist es vielleicht das modernste Maskottchen aller Zeiten? Ist es irgendwie klischeefrei? Ist es genderneutral?
Mhm.
Ist es kein peinlicher Löwe? Mhm. Ist es einfach ein Tuch? Und da hat die FIFA das sehr bestärkt mit, naja, die Figur entstammt ja aus einer unbeschreiblichen Parallelwelt, dem Maskottchen-Universum, das sich jeder in seiner eigenen Fantasie vorstellen kann. Also jeder ist eingeladen, Laib zu interpretieren, wie er oder sie möchte. Aber ich finde es sehr schwer zu glauben, dass Katar jetzt woke ist in der Wahl.
Aber ich finde die Vorstellung ganz süß, dass es ein Maskottchen-Universum gibt, wo die alle auch an einem Tisch sitzen und essen. Und dann gibt es bestimmt auch einen Maskottchen-Himmel, wenn die mal sterben.
Ja, genau. Tatsächlich wurde so ein Film gedreht mit dem Laib.
Nein.
Der so durch die Zeit reist und dort alle anderen Maskottchen ever trifft.
War da Guleo auch dabei?
Der war da auch dabei, genau. Ach. Das wurde da extra produziert. Also ja, aber irgendwie ja ein bisschen revolutionär vielleicht gedacht für einen Staat wie Katar, wo Menschenrechte jetzt sonst nicht so eine Riesenrolle spielen. Na, wir wollen auf jeden Fall, dass es woke ist und genderneutral, unser Maskottchen. Ganz sicher ist es so passiert. Außerdem ist es doch recht männlich konnotiert in seiner ganzen Darstellung. Also auch da mal wieder alles sehr cursed. Und ja, jetzt dieses Jahr sind wir gelandet bei, hast
den
du sie noch parat? Maple und
der Adler.
Genau, der Klatsch.
Und die Klatsch.
Und der Jaguar.
Oder der Klatsch.
Der Klatsch.
Der Klatsch.
Der Adler. Bei der EM gab es übrigens auch viele Lowlights. Ein Fakt, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Das allererste Maskottchen überhaupt war 1980 bei der EM in Italien. Und es war einfach Pinocchio.
The real one.
The real one.
Einfach Pinocchio.
Die haben sich halt kein eigenes ausgedacht. Die haben einfach Pinocchio genommen. Die haben den aus seinem Pinocchio-Universum rausgeholt und...
Er ist jetzt unser Maskottchen.
Von der EM.
Ja, dann können wir das nächste Mal Hänsel und Gretel nehmen oder was?
Ja. Ich check's auch nicht. Absolut cursed fand ich auch Benelucky. Das war das Maskottchen von Belgien, Niederlande und Luxemburg. Zur Hälfte Teufel, zur Hälfte auch Löwe. Guck dir das mal an. Das ist irgendwie Trash.
Das sieht ganz komisch aus, weil das hat keinen Körper.
Ah!
Was ist das? Halb Löwe, halb Teufel?
Ja.
Aber es ist nur die Mähne ohne den Körper und die Beine kommen direkt aus der Mähne raus.
Ja. Wortspiel natürlich mit Benelux und ja, aber auch mit,
eine
auch mit Lucky, weil viel Glück und so.
Aber er hat Teufelshörner, sieht aber ganz süß und niedlich aus. Also er sieht jetzt nicht bösartig
nee,
aus.
Nee, das nicht. aber
was haben sie sich dabei gedacht?
Man
aber irgendwie
nicht so
auch
richtig.
Geil, weil das so, ich habe ja eh so einen Softspot für so ganz verschrobene, schlechte Cartoon-Figuren und so, da gehört der auf jeden Fall auch mit dazu.
Für mich auch eins der allergrößten Fails ever war Skillsy von 2020. Da haben sie ja die EM verschieben müssen auf 21 und dann hat die EM ja in ganz vielen verschiedenen europäischen Ländern stattgefunden und dann mussten sie sich jetzt nämlich was Neutrales einfallen lassen. Also was für alle gilt. Und es war einfach ein Junge. Also es war einfach ein Fußball-Bro. Der sieht aus wie der Mobber aus jeder Klasse. Guck hier, Skillsy. Wie boring kann bitte ein Maskottchen sein?
Lame.
Der war irgendwie lame.
Man macht keine Menschen als Maskottchen.
Ja,
und wenn, dann
nervig.
Müssen sie Crop-Top tragen.
Es gab aber schon viele. Es gab immer schon so Männerduos als Maskottchen. Das gab es häufiger. Bei der EM gab es das auch häufiger.
Gän.
Ansonsten noch viel Kritik abbekommen hat auch das Maskottchen von der EM in Deutschland 2024, erst 2 Jahre her. Sehr frisch noch in den Köpfen, Albert.
Ach ja, stimmt.
Siehst du, nämlich gar nicht so frisch. Der
frisch
war irgendwie forgettable.
Köpfen, aber irgendwie, ja, ist nicht hängen geblieben.
Man checkt auch nicht, wo die Referenz
Wie
ist.
Wie sah der nochmal aus, der Albert?
Ja, den zeige ich dir
war
gleich.
War das ein Aal? Nee.
Nee, Albert. Also es war...
Ah, das war dieser Bär.
Der Vorname Albert und
Mit
okay,
Bär,
er ist ein Bär,
ja,
also
ja,
machen
ja.
wir Albert. Aber wo ist da der Fusi? Hä? Wo ist die Fusi-Referenz? Ist nicht,
der
mal,
hatte
ist nicht mal Ballbert.
Der sah irgendwie aus, als wäre der auch so ein Bär, aber nur der Kopf und er war so aufgeblasen. Also der hatte irgendwie ganz merkwürdige Proportionen.
So ein bisschen cute, aber auch irgendwie plain und er hat auch eine vernichtende Straßenumfrage kassiert.
Wissen Sie, wer das ist?
Keine Ahnung.
Wie sieht's denn aus?
Bisschen blöd.
Das sieht für mich aus wie ein Schokoladeneis.
Süß?
Albern.
Ja, fast. Nicht Albern, sondern Albert mit L.
Siehst du, da siehst du ihn nochmal.
Jetzt, wo ich ihn da gesehen habe, der ist doch ganz süß.
Jetzt, wo er so durchbeleidigt wurde, ne?
Ja, große, knuddelige Augen. Hat er.
Bisschen blöd.
Bisschen blöd. Also wirklich, Leute haben wirklich kein Chill, wenn es darum geht, Maskottchen zu bewerten.
Tja. Naja.
Aber ich merke bei mir selber auch, es macht irgendwie Bock, die durchzubeleidigen. Und irgendwie die zu hassen. Irgendwie macht das Spaß.
Ja. Übrigens haben auch die Frauenmaskottchen. Das erste Maskottchen gab es tatsächlich 2011 bei der WM in Deutschland, nämlich Carla Kick. Das war so eine Katze, auch so ein bisschen forgettable und die wurde auch durchgeroastet.
Aber da ist es Frauenfeindlichkeit.
Also in der Frankfurter Rundschau wurde geschrieben, Carla Kick macht einen harmlosen Eindruck. Das Maskottchen würde aussehen wie ein Eichhörnchen, das in einem Atomkraftwerk groß wurde.
Oh Gott.
Immerhin hatte sie eine Hose. Das wird positiv bewertet. Carla Kick ist irgendwie... Naja, sie ist okay. Sie ist okay.
Das ist die erste Idee beim Brainstorming, Carla Kick.
Komplett epic, finde ich. Und das ist fast mein Lieblingsmaskottchen ever. Tazuni, das Maskottchen der Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland. Und guck dir bitte Tazuni an. Sie ist eine Pinguin-Lady und sie ist für mich eine Queer-Icon.
Oh ja, sie ist eine Lesbe.
Ja, oder?
Tazuni ist eine Lesbe.
Aber ich finde sie cool.
Sie hat die Frisur von Rezo.
Ja, so ein bisschen. Und so ein bisschen auch pink. Und auch Katy Perry in dieser Era, wo sie die Haare so hatte.
Ja,
ja, das ist Tazuni. Und ich habe noch was gelesen über ein weiteres Maskottchen aus der Geschichte der Frauen-WMs. Nämlich 2019 gab es Etty, ein Haushuhn. Und dieses Huhn ist wiederum die Tochter von Futix.
Nein.
Dem Maskottchen der WM in Frankreich 1998.
Aus dem Maskottchen-Universum, da haben die auch Sex. Und dann zeugen die weitere Maskottchen.
Ja.
Oh mein Gott.
Ja, und Etty wegen Etoile, wegen Stern, das ist ja vermacht worden von dem Weltmeister, von ihrem Vater quasi, von dem Futix.
Also, das ist ja wie so ein Götter-Olymp.
Ich habe dann erst gecheckt, dass es untereinander, also dass es da Lore gibt im Maskottchen-Universum, dass die untereinander verwandt sind und bumsen können, rein theoretisch. Und auch zwischen WM und EM.
Und jetzt wissen wir auch, warum Goleo seine Hose nicht anhat.
Ja, der nächste Löwe, der kommt, dann guckt euch den mal genauer an, ob der nach Löwe und nach Lama aussieht und ob der eine Hose anhat. Da müsst ihr jetzt selber weiter recherchieren, weil ab dem Punkt, wo ich gecheckt habe, dass die untereinander Connections haben, bin ich ausgestiegen und schließe damit für heute meine Tabs.
Sehr gut.
Ah, ja, Zeit, dass ich was
drehe. Und auch Zeit, dass wir unsere Cross-Promo machen, noch bevor wir uns hier verabschieden. Wollen wir das zuerst machen oder erst verabschieden?
Erst.
Warum machen wir es denn diese Woche?
Oh Mann, jetzt kann ich mich nicht entscheiden.
Dann machen wir erst die Cross-Promo.
Okay, NDR Cross-Promo.
Und nachdem wir uns hier mal wieder richtig in unsere Tabs reingenerdet haben, empfehlen wir euch diese Woche auch einen nerdigen Podcast, nämlich Battle of the Nerds mit Ralf Kaspers und Eva Schulz, die ja hier auch schon mal zu Gast war. Könnt ihr natürlich auch nochmal nachhören, die Folge und Evas Tabs zu Kreisverkehren genießen.
Ja, mindestens genauso gut ist natürlich ihr neuer Podcast Battle of the Nerds. Es ist im Grunde eine Gameshow, in der Eva und Ralf gegeneinander antreten im ultimativen Nerd-Quiz. Also jede Folge dreht sich um ein anderes Fandom. Zum Beispiel drei Fragezeichen oder Harry Potter, Herr der Ringe, Sex and the City, you name it. Und dann nerden sich die beiden rein, bekommen dabei Unterstützung von echten Superfans, die den beiden dann als ExpertInnen zur Seite stehen und alles über ihre Fandoms erklären. Und am Ende dann das große Quiz, in dem sich dann entscheidet, ob Ralf oder Eva zum größeren Nerd geworden sind. Klingt, finde ich, extrem spannend.
Vielleicht werden wir ja auch mal eingeladen, wenn es um WM-Maskottchen und WM-Songs geht.
Ja.
Das ist ja unser Fachgebiet.
Ja, genau.
Ab heute.
Genau.
Da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Das Ganze findet ihr natürlich, wie immer, in ARD Sounds und überall da, wo es sonst Podcasts gibt.
Cross-Promo Ende.
So, jetzt haben wir das abgehakt. Jetzt müssen wir uns natürlich noch verabschieden bei den Leuten, standesgemäß, wie es sich gehört, liebe Caro.
Ja.
Wo können denn die Leute hinschreiben, wenn sie denn auch solche skurrilen, herrlichen, lustigen Rabbit Holes übrig haben, die wir hier unbedingt besprechen sollten?
Ihr könnt eine Mail schicken an toomanytabs@ndr.de oder unsere Socials @miguelausr. @MiguelR aus A bist du.
Ja, richtig.
Kurz versprochen.
Ist ja nicht so schlimm.
Und @CaroWorps bin ich auf den Socials, also Instagram zum Beispiel. Instagram. Da könnt ihr uns gerne schreiben und uns reinfolgen, wenn ihr offene Tabs loswerden wollt. Da freuen wir uns immer sehr drüber.
Aber wirklich, da geht mir richtig das Herz auf, wenn ich diese ganzen Sachen sehe. Und ansonsten sei euch nur gesagt, viel Spaß noch bei der WM, falls ihr guckt. Falls ihr nicht guckt, viel Spaß beim Verstecken zu Hause.
Ist sehr männerlastig, ne? Gerade hier Männer-Fußball-WM. Jetzt haben wir auch viel über die...
Ich musste mich heute richtig anstrengen, nicht aus Versehen zu gendern, weil in meinen Tabs nur Männer genannt wurden. Nicht, dass man aus Versehen sagt FußballerInnen und da sind gar keine Frauen mit.
Ja, es ist natürlich jetzt gerade die Männer-Fußball-WM und wir hatten jetzt hauptsächlich Tabs offen zum Männer-Fußball-Universum. Wir haben hier aber auch schon mal geredet über die vergessene
Frauen.
WM.
Wir haben auch
über
schon mal Frauen.
Wir haben häufig, also häufig über Frauen geredet.
Das kann
geredet.
Man uns wohl nicht vorwerfen.
Ja, hört doch da mal rein in die Folge vergessene WM/Little Germany. Da haben wir über die Frauen-WM von 1971 geredet, die in Vergessenheit geraten ist.
Ah ja, interessant.
Als kleiner Tipp aus unserer Vergangenheit.
Ja, und über die WM 2006 und die Eröffnungsfeier haben wir doch auch schon mal eine ganze Folge gemacht. Also wenn ihr jetzt wirklich von Fußball und WM und so nicht genug haben könnt.
Die Fußballwochen.
Gibt es noch genug Material in unserer Tab-Chronik. Da freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch alte Folgen nochmal hört. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
In dem Sinne, das Runde muss ins Eckige.
Genau, und Tiki-Taka.
Schland.
Und Julian
Schland.
Nagelsmann, der setzt da mehr auf so Strategie statt auf.
Der Musiala Einfach ist ja eine Wundertüte, so. Ne?
Ja. Mhm. Wie sagt man da?
Man muss hier
Räume verdichten.
Bananenflanke, unterm, auch immer gern gesehen.
Unterm Zuckerhut oder so heißt das doch auch, ne? Haben die hier einen Zuckerhut, irgendwas? Sagt man das nicht?
Das war doch in Brasilien.
Achso, ist das nur in Brasilien? Ich dachte, das
der
sagt man so.
Zuckerhut ist doch der Berg.
Also, ich dachte, das sagt man zu Stadion oder so.
Ach
hier
so.
Hier unterm Zuckerhut oder der so. Sagt man das nicht?
Warte mal. Der Zuckerhut, also es gab das Stadion unterm Zuckerhut, klar, das gibt's. Nee, es ist der Berg.
Naja, aber irgendwas habe ich da mal gegangen. Ich wurde voll eingesagt in den Kommentaren mit Miguel hat Physik abgewählt ab der ersten Klasse. Nach der letzten Folge.
Hast du fast falsch erklärt, oder was?
Irgendwas mit dem Wasser und der Luftblase. Ach so,
ja,
und
Leute,
so.
man kann nicht überall alles wissen.
Wirklich, ich weiß, wer in Goleo und Pille steckt.
Miguel kennt alle Muppets und alle Figuren der Sesamstraße,
die
vorwärts
wohl,
und rückwärts.
Die habt ihr wohl in der ersten Klasse abgewählt.
Aber echt. Also, in dem Sinne, hinten schön kompakt stehen, damit vorne der Angriff Platz hat, ne?
Ja.
Und
abseits nicht vergessen.
Abseits nicht vergessen.
Ist auch so eine Sache, ne?
Ja. Am Ende zählt halt, wenn Tore gemacht werden, ne?
Ja,
also
ja.
Kannst du noch so gut spielen, am Ende muss der Ball
die
halt
Tore
rein.
Entscheiden, ne? Ja. Und der Trainer, der setzt die Spieler ein. Der entscheidet am Ende.
Ja. Torhüter gehört ins Tor auch.
Richtig.
So. Und wir gehören ins Bett. Da kommt jetzt nicht mehr so viel bei rum. Bis nächste Woche.
Tschüss. Ole, ole und so weiter. Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen. Caro Worps und Miguel Robitzky.
Producer Andreas Deile.
Redaktion der Apparat Berlin.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tips.